Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Jetzt geht's hier im Deutschlandfunk Kultur um musikalische Tiere. Der Affe schlägt den Takt. Musikalität bei Mensch und Tier. So heißt ein neues Buch, das gerade im Henschel Verlag erschienen ist. Henk-Jan Honning hat es geschrieben, Professor für Musikkognition an der Universität Amsterdam. Und meine Kollegin Bettina Schmidt hat es für uns gelesen, ist jetzt bei mir im Studio. Frau Schmidt, eine Spurensuche, so sagt es Henk-Jan Honning in seinem Buch im Untertitel. Was versteht der Mann eigentlich unter Musikalität und warum ist das so interessant, das zu untersuchen?
Na, interessant ist die Frage deshalb für uns, weil ihre Beantwortung vielleicht eine anthropologische Lücke in unserer Menschwerdung schließen kann. Nämlich, wenn Musikalität in uns gelegt ist, wie zum Beispiel das Sprachvermögen, dann können Tiere nicht auch musikalisch sein. Oder aber Tiere können musikalisch sein, dann wäre Musikalität vielleicht die Basis für die Entwicklung unseres Sprachvermögens. Also es ist schon eine ganz gewichtige Untersuchung zu zeigen, wo haben wir eine gemeinsame Basis und mag sie auch Millionen Jahre zurückliegen und wo haben wir uns getrennt vom Tier. Und gibt es einige Tiere, die dieses Musikalität in sich tragen, die diese Fähigkeit mit besitzen, oder gibt es einige Tiere, die das nicht besitzen?
Wie hat der Autor denn Musikalität überhaupt gemessen? Hat er seinen tierischen Probanden da Musik vorgespielt oder hat er sie Tonleitern singen lassen?
Nein, also die Untersuchungen spielen sich im kognitiven Bereich ab. Da der Takt eine ganz wichtige Größe ist für Musikalität, hat Henk-Jan Honning den Tieren Taktfolgen vorgespielt und dann im EEG Reaktionen gemessen oder eben auch deren Ausbleiben im Gehirn. Und Grundlage dieser Forschung ist eine Untersuchung vor 10 Jahren, die er an neugeborenen Babys gemacht hat, also an den Winzlingen von Menschen. Und dort hat er nachweisen können, dass bereits Babys über so ein Taktempfinden verfügen. Auch ihnen hat er so ein EEG angelegt und hat die Beats eingespielt, ganz leise natürlich. Und blieb dann so ein Beat aus, dann hat das Gehirn einen Fehlimpuls gemeldet. Und daraus kann man schließen, dass das Gehirn bereits das Muster aufgenommen hatte und antizipiert hatte und dass so ein Ausbleiben eines Schlages dann zu einer Aha-Reaktion geführt hat.
Mhm. Nun ist ja Musikalität nicht nur ein Taktgefühl, sondern auch, ich denke mal, ein Gefühl für Melodie. Also ist das auch als Kriterium mit eingegangen?
Schon, aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Also in allererster Linie hat er Untersuchungen am Takt gemacht, zum Beispiel bei Affen. Aber es gibt natürlich auch Tiere, die über ein sogenanntes vokales Lernvermögen verfügen. Das sind unsere geliebten Vögel, die wir alle kennen, die dann plötzlich das Handyklingeln nachmachen können oder andere Dinge und das von ihren Vorfahren auch noch lernen. Die Nachtigall ist so ein tolles Beispiel dafür. Diese Tiere verfügen auch über Klangempfinden, aber das ist nicht, das hat er dann rausgekriegt, das ist nicht so ausgebildet wie bei uns, sondern Tiere verfügen und Vögel verfügen im allermeisten Fall über ein sogenanntes absolutes Gehör. Das heißt, wenn unser einer das Lied Alle meine Entchen gesungen hört vom alten Opa oder von der jungen Mutti, dann erkennt er trotzdem das Lied Alle meine Entchen, weil wir Intervalle und Relationen sozusagen abstrahieren und damit auch den Klang. Während für einen Vogel ist das ein völlig anderes Lied.
Das heißt, wenn dann jemand sagt, ach, die Amsel, die singt da so schön, ist das eigentlich, stimmt das eigentlich gar nicht?
Na, für uns ist es schön. Die Frage ist, ob Tiere bei Musik auch Genuss empfinden. Unser einer, der Mensch, empfindet Genuss. Und zum Beispiel Darwin hat vorausgesetzt, dass Tiere auch beim Musikhören Genuss empfinden können. Und auch beim Musikmachen. Und darum dreht sich diese ganze Untersuchung. Und das Schöne ist, das werden Sie mich bestimmt gleich fragen wollen, dass er kein Ergebnis liefert.
Das wollte ich tatsächlich fragen. Also es gibt keinen Schluss. Ich habe ja auch mal in dieses Buch reingelesen. Das ist ja immer so eine Sache, wenn jetzt Musikwissenschaftler ihre Ergebnisse veröffentlichen. Er hat ja versucht, das ein bisschen populärwissenschaftlich zu machen. Trotzdem habe ich mich so ein bisschen gefragt, was will dieses Buch eigentlich? Für wen hat er das jetzt geschrieben?
Ich glaube, dass das Buch geschrieben ist für alle Menschen, die sich dafür auch interessieren, was im Tierreich und um sie herum vorgeht. Und diese Art Untersuchung hat auch eine Tradition. Einer der ersten war Alfred Tomatis Anfang des vergangenen Jahrhunderts, der nachgewiesen hat, dass schon ein Fötus im Mutterleib genau hören kann, und zwar nicht über die Ohren, die da noch gar nicht ausgebildet sind, sondern über das Knochengerüst. Und so fragt man sich immer weiter, was können Tiere hören, was können sie wahrnehmen, können sie sprechen letztendlich, ne? Also Gesang der Wale, ne? Beispiel. Und ich glaube, das ist für die Menschen verfasst, das Buch, die einen Einblick kriegen wollen, wie ist der derzeitige Stand der Forschung und was passiert heute zum Beispiel mit Versuchstieren in Laboren. Da kriegt man sonst keine Antwort. Man kriegt irgendwelche hochtrabenden Ergebnisse. Und dieses Buch zeigt einem genau, was der Forscher überlegen muss, wie er einen Versuchsaufbau macht. Und das alles ohne jegliches Fachchinesisch, ein schwieriges Wort. Und auch toll übersetzt von der Bärbel Jenicke, die das auch ganz locker zu fassen weiß.
Also, obwohl es kein Ergebnis gibt, trotzdem lohnenswerte Lektüre, Bettina Schmidt.
Ja, weil es natürlich ganz viele Informationen liefert, die man sonst nicht wusste.
Vielen Dank, Bettina Schmidt, über das Buch Der Affe schlägt den Takt von Henk-Jan Honig, erschienen im Henschel Verlag, 213 Seiten, kosten 24 €.